Also. Ja, wie Sie ja also im Univis gesehen haben werden, hat man heutzutage die Möglichkeit, für einen Kurs wie diesen Schlagworte in den Veranstaltungstitel zu werfen, die so richtig aktuell sind, ja, und die sich auf W3C-Standards beziehen und dergleichen mehr. Nicht, also im Wesentlichen ist das hier. Ein Kurs in formaler Wissensrepräsentation. Gut, also nach diesem Schlagwort würde ich also hier wildern auf dem Gebiet der Professur für Wissensrepräsentation und Verarbeitung. De facto kommt sich das eher nicht in die Quere und außerdem waren wir zuerst da. Nein, also es besteht also mit den eigentlichen Gebieten der Professur hier ein wenig Überschneidung. Also das ist jetzt nichts, was groß kollidiert. Also wir machen also formale Wissensrepräsentation und zwar spezifische Sprachen und Algorithmen. Konkret wird das also logikbasierte Wissensrepräsentation. Also der Kurs ist insgesamt zu sehen im direkten Anschluss an Gloin. Waren alle in Gloin eigentlich? Oder manchmal gibt es ja außerhalb. Also da schüttelt jemand den Kopf. Sie waren nicht in Gloin. Was? Nein, der Herr da in der Mitte. Sie haben nicht genickt. Oder? Ah, Sie wissen nicht mal, was das ist. Sehr gut. Okay, also Gloin ist hier der Logik-Einführungskurs. Also da wird gemacht Aussagenlogik und Logik erster Stufe. Was ist Ihr eigener Hintergrund jetzt? Bachelor in Mechatronik. Okay, also im Prinzip machen wir es hier voraussetzungsfrei. Also insbesondere werde ich gleich eine Erinnerung an Logik erster Stufe durchstarten, die also im Prinzip alles von vorne nochmal macht. Ich würde Ihnen, glaube ich, trotzdem empfehlen, mal ins Gloin-Skript einen Blick zu werfen. Das hilft sicher weiter. Gut. Ja, was heißt formale Wissensrepräsentation? Formale Wissensrepräsentation heißt, wir versuchen Weltwissen eigentlich so durchzuformalisieren, dass es vom Computer verarbeitet werden kann. Das ist also generell die Gesamtmelodie dieses nicht kleinen Gebiets Wissensrepräsentation und Verarbeitung. Ja, das ist also, wie gesagt, das ist ein Gebiet, da gibt es Konferenzen, die so heißen. Das ist vertreten auf den großen KI-Konferenzen. Da gibt es einen W3C-Standard zu in Gestalt der Web Ontology Language. Nicht? Das ist auch wenn Sie es so vielleicht nicht kennen, das ist informatischer Mainstream. Wir hangeln uns dabei durch Logiken verschiedener Ausdrucksstärke. Wir fangen an mit Logiken, die wir schon kennen, also aus Gloin. Und zwar fangen wir eben tatsächlich an, einfach weiter mit Logik erster Stufe. Könnte meinen, Mensch, das kennen wir doch aus Gloin, also schon brauchen wir nicht. Es gibt massenweise Dinge über Logik erster Stufe zu wissen, die wir in Gloin nicht kennenlernen. Insbesondere wollen wir dafür zeigen, einmal die Unentscheidbarkeit, also sprich, ich kann keinen perfekten First-Order-Beweiser bauen, der mir zu jeder First-Order-Formel sagt, ob sie jetzt gültig ist oder nicht. Und wir wollen ja Dinge sagen, zumindest über die Ausdrucksstärke von Logik erster Stufe, insbesondere Methoden kennenlernen, diese Ausdrucksstärke nach oben zu begrenzen. So, generell sieht man hier schon, wenn auch im Negativen, zwei der Hauptthemen, die einem hier bei der Wissensrepräsentation entgegenspringen. Was macht man in formaler Wissensrepräsentation? Nun, man baut erstmal Formalismen, in denen man Dinge aufschreiben kann, die man möchte, dass die möglichst ausdrucksstark sind, dass man also möglichst viele Dinge darin aufschreiben kann. Das muss man aber ausbalancieren gegen ein anderes Requirement. Man will ja dieses Wissen dann auch im Computer verarbeiten. Das heißt, man will insbesondere sowas wie automatisches Schließen implementieren und sowas. Und die gängigen Ontologiesysteme tun das auch. Das ist eine große Industrie, zum Beispiel AllReasoner zu bauen. Es gibt also Firmen, die nichts tun, als AllReasoner zu verticken. Und das ist natürlich umso schwieriger, je ausdrucksstärker die Sprache ist. Ja? Also je mächtiger so eine Sprache ist, je mehr ich darin ausdrücken kann, umso schwieriger wird es, da dann Schlüsse zu ziehen. Und gut, bei Foil sehen wir, das ist eine relativ ausdrucksstarke Sprache, auch wenn wir hinsichtlich der Ausdrucksstärke vor allem eben negative Resultate nachher wollen. Ich kann vieles ausdrücken, aber dann doch wieder nicht alles, insbesondere auch gar nicht alles, was ich ausdrücken möchte. Aber sie ist eben, weil sie so ausdrucksstark ist, ist sie unentscheidbar. So, nicht? Das ist also unser erster Versuch. In Summe ist also Logik erster Stufe als Wissensrepräsentation damit zwar nichts, was jetzt gar nicht verwendet werden würde, aber eben nicht der Formalismus, der sich letztlich in erster Linie durchgesetzt hat. Dann nehmen wir einen Schritt zurück. Und machen nochmal Aussagenlogik. Ja, also Aussagenlogik ist jetzt ganz ausdrucksschwach, da können wir nur sehr wenig drin ausdrücken. Dafür wissen wir schon aus Gloin, dass also Aussagenlogik entscheidbar und von der Komplexität her, naja, vom Standpunkt der Logik aus zumindest erstmal nicht so schlimm ist. Es ist, ich weiß nicht, ob Sie das aus BFS sich jetzt erinnern, so das Maß der Dinge in der üblichen Algorithmik ist ja die P gegen NP-Schwelle. Ja, also machbare Probleme sind in P und nicht machbare Probleme, das sind die NP vollständig sind. Gut, in dem Sinne ist also Aussagenlogik ein nicht machbares Problem. Ja, also Gültigkeit in Aussagenlogik ist NP vollständig. Aber aus Sicht der Logik ist also Aussagenlogik lächerlich einfach, indem also Gültigkeit also zwar NP vollständig, aber zumindest mal eben auch in NP ist. Also ich kann tatsächlich einen NP-Algorithmus hinschreiben, der mir Aussagenlogik entscheidet. Nicht der offensichtliche Algorithmus ist, ich rate mal eine Wahrheitsbelegung und gucke, ob die es tut. Die Logik an sich bewegt sich also zum allergrößten Teil oberhalb von NP. Wir werden ganz am Ende noch einen Formalismus kennenlernen, der unterhalb von NP sich von der Komplexität her bewegt. Das ist sehr wenig gleich noch. Aber da, wenn man sowas irgendwie im Logiker zeigt, dann wird er schon offen anzweifeln, dass das noch eine Logik ist. Also konkret habe ich das also genau von Grigori Minz, also dem leider jetzt verstorbenen Papst der intuitionistischen Logik, als ich über EL gesprochen habe, da hat er gesagt, das meinen Sie doch nicht ernst, das ist doch keine Logik. Ja, das ist irgendwas, aber eine Logik kann man das nicht mehr nennen. Da kann man sich dann streiten. Also von der Notation her ist es nachher noch eine. Gut, also Aussagenlogik. Was wollen wir über Aussagenlogik noch machen? Nun, da machen wir Algorithmik, ja, also die Aussagen, also die Ausdrucksstärke der Aussagenlogik, das ist keine so ganz interessante Frage. Gut, man kann was dazu sagen. Das ist die Ausdrucksstärke der Aussagenlogik ist praktisch gegeben durch ihre sogenannte funktionale Vollständigkeit, die hoffentlich ein Begriff ist. Also ich kann praktisch jeden, also jetzt mal in Begriffen der Mechatronik ausgedrückt, ich kann also jedes endliche Schaltkreisverhalten mit Aussagenlogik realisieren. Also die Aussagenlogik ist so ausdrucksstark, wie sie überhaupt sein kann. Das Interessante bleibt dann eben die Algorithmik. Das ist also im Wesentlichen dann nachher Satzsolving heutzutage. Ja, also auch eben Reasoner bauen für Aussagenlogik ist eben Satzsolver bauen. Auch das eine große Industrie. Und wir werden also einmal den wichtigsten Satzsolving-Algorithmus kennenlernen, dem heutzutage die meisten Satzsolver folgen. Das ist der DPLL-Algorithmus. Das heißt nichts Interessantes. Das ist eine Abkürzung für eine Serie von Namen. Davis, Putnam, Logue, Loveland, glaube ich. Da werden wir jetzt also nicht in die Tiefe einsteigen. Also eigentlich besteht also Satzsolver bauen darin, dass man also hier die Optimierungen, die da eingeführt werden, dann nochmal geschickt steuert. Das machen wir jetzt nicht mehr. Aber immerhin den Algorithmus im Grundsatz, den schauen wir uns nochmal an. Und wir sehen uns an einen Formalismus, der im Satz-Solving völlig ohne Bedeutung ist. Das ist der Tableau-Algorithmus für Aussagenlogik. Den machen wir deswegen, weil er später erweitert wird zu Tableau-Algorithmen für ausdrucksstärkere Sprachen. Und in den ausdrucksstärkeren Bereichen sind die Tableau eben der Standard-Algorithmus. Das sind also die leistungsfähigen All-Reasoner, das sind Tableau-Reasoner. So. So, und dann machen wir Beschreibungslogiken im Plural. Also Beschreibungslogiken liegen größtenteils irgendwo so hier zwischen. Ja, also zwischen Logik erster Stufe und reine Aussagenlogik. Und sie sind eigentlich nur notationelle Varianten von sogenannten Modallogiken. So, und das werden wir auch wenn man in dem Gebiet arbeitet, hat das den unschönen Effekt, dass man immer so zwei Begriffs- und Notationswelten nebeneinander hat. Das sehen wir dann noch. Es gibt also diese klassische Welt der Modallogik, die also mit ihrer Begrifflichkeit und Notation vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt letztlich. Während also die modernen Beschreibungslogiken aus den 90ern sind. Und das hat man halt leider am Anfang nicht gemerkt, dass das dasselbe ist. Und deswegen haben sich da zwei Systeme parallel entwickelt. Aber es ist eben wirklich identisch. Wir werden beide Schreibweisen verwenden, je nachdem, was gerade besser passt. So. Eine dieser Beschreibungslogiken ist OWL, die Web Ontology Language, also ein W3C-Standard. Genauer gesagt, OWL selber ist eine fürchterlich ausdrucksstarke Sprache, die bekanntermaßen auch unentscheidbar ist. OWL-DL ist ihr Beschreibungslogik-Fragment. Und das ist das, was uns hier interessieren soll und das, was auch vor allem verwendet wird. DL wie Description Logic, also Beschreibungslogik. So, nicht? Also das ist OWL-DL ist schlicht und einfach eine Modallogik und da werden wir uns nun nicht mit der gesamten Ausdrucksstärke von OWL befassen. OWL selber ist auch das als Beschreibungslogikfragment noch eine sehr, sehr ausdrucksstarke Sprache, die eben dann entsprechend daherkommt mit einer sehr hohen Komplexität, die auch insbesondere in der zweiten Version noch mal sehr gestiegen ist. Also es hat angefangen mit OWL 1.0 und irgendwann hat man eingeführt OWL 2.0. OWL 1.0 war, glaube ich, X-Time vollständig, wenn ich nicht irre. Das Beste, was man über OWL 2.0 als obere Schranke hat, ist, dass es entscheidbar ist. Und von unteren Schranken her ist es, glaube ich, mindestens doppelt X-Time vollständig oder sowas. Gut, macht nichts, man muss das ja nicht in Gänze verwenden und die Reasoner sind auch schon schlau genug, dass sie sich vorher angucken, wenn sie eine Ontologie sehen, wie viel Ausdrucksstärke wird da benötigt und dementsprechend wird dann die entsprechende Version des Reasoners angeschmissen und wenn man dann die Ausdrucksstärke nicht ausnutzt, dann läuft es eben auch schneller. Gut, wir machen am Anfang und das wird uns auch... Wie will ich das A schreiben? So. Wir machen am Anfang ganz elementares Fragment von OWL. Das ist eine Beschreibungslogik, die nennt sich ALC. Attribute Language with Complement heißt es, glaube ich. Beziehungsweise ist das in Begriffen von Modallogik, eine klassische Modallogik, die heißt K-Index M, wobei M so ein Parameter ist, der angibt, wie viele Operatoren eines bestimmten Typs man hat, werden wir alles noch kennen. So, das ist also die Logik, die uns da hauptsächlich beschäftigen wird. Ähm, Da werden wir auch uns ein bisschen die Ausdrucksstärke angucken und der entscheidende Begriff, der also die Ausdrucksstärke von dieser klassischen Modallogik bzw. von ALC eingrenzt, ist der Begriff der Bisimilarität oder der Bisimulationsinvarianz. Das ist also etwas, was gleichzeitig in der Nebenläufigkeit eine große Rolle spielt. Also das ist praktisch, Bisimilarität ist praktisch beobachtbare Gleichheit von reaktiven Systemen, und das ist der entscheidende Äquivalenzbegriff, der also hier die Austauschstärke von ALC eingrenzt. Das werden wir uns also länger angucken und außerdem werden wir uns eben Tableausysteme für ALC angucken, die eben erweitern dieses Tableausystem, das wir für Aussagenlogik kennenlernen, und wir werden analysieren, wie komplex es eben ist, mittels solcher Tableau die Gültigkeit oder Erfüllbarkeit von modalen Formeln oder eben ALC-Konzepten zu entscheiden. So, ich führe gleich mal ein, diese Abkürzung DL für Description Logic als Abkürzung für Beschreibungslogik. Es gibt Leute, die kürzen das auf Deutsch mit BL ab, aber das ist so fürchterlich non-standard, das kommt mir immer schlecht über die Lippen. Also DL heißt Beschreibungslogik. Gut, aufbauend auf ALC gucken wir uns also teilweise an, eben so Erweiterungen der Ausdrucksstärke, die also eben alles, ja, mächtiger, aber eben auch komplizierter machen. Das sind Dinge wie sogenannte transitive Rollen. Also wir werden sehen, dass also in Beschreibungslogik der Begriff der Rolle einen zentralen Platz einnimmt. Rolle heißt, ich habe eine benannte Beziehung zwischen Individuen, zum Beispiel eine Eltern-Kind-Beziehung, eine Teil-Ganzes-Beziehung, sonst was für Dinge. Und zunächst mal ist über diese Beziehungen nichts weiter gesagt. Die haben also keine Eigenschaften, die ich voraussetzen kann. Und man kann aber, sehen Sie auch, wenn Sie vielleicht mal einen Ontologie-Editor aufmachen, man kann solche Rollen als transitiv markieren. Das ist zum Beispiel sinnvoll für so Teil-Ganzes-Beziehungen, nicht? Also wenn ich irgendwie ein Ganzes habe und das hat einen Teil und dieses Teil hat wiederum einen Teil, dann wird man sinnvollerweise sagen, dass dieses Teil des Teils wieder ein Teil auch vom Ganzen ist. Nicht? Also so eine Dinge kann man damit einführen, das führt gewisse Komplikationen ein. Dann gibt es verschiedene Features, die einem erlauben zu zählen, also insbesondere zum Beispiel Teile zu zählen, die einem erlauben, Dinge zu sagen, wie ein Elefant ist ein Tier mit vier Beinen. Dann Nominale, die mir also in einer Ontologie der, was weiß ich, des politischen Systems der USA erlauben würden, also nicht nur über Präsidenten der USA, sondern auch über Donald Trump zu sprechen. Also Nominale sind Bezeichner für Individuen, während sonst erstmal nur Bezeichner für halt Klassen oder Gruppen von Individuen mit bestimmten Eigenschaften zur Verfügung stehen. Und ein weiteres Feature, das ist jetzt nicht so sehr von der Ausdrucksstärke her, sondern von der Art Reasoning-Probleme, die ich in Angriff nehme. Ich kann, also es ist ganz typisch, dass man eben Ontologien niederschreibt in Form von sogenannten T-Boxen. Das sind also einfach Sammlungen von Aussagen, die so mein Weltwissen einfangen, die also von logischen Standpunkt her so globale Einschränkungen ans Modell definieren, wenn also so ein Konzept an sich immer erstmal nur eine lokale Einschränkung auf einzelne Individuen betrifft. Und das liefert eben von den Reasoning-Problemen eben nochmal neue Twists. Ja, das ist also einmal in die ausdrucksstarke Richtung. Da werden wir de facto wahrscheinlich nicht fürchterlich viel von machen, zumal wir auch dieses Semester etliches an Ausfall haben. Also wir haben Termine montags und donnerstags. Das ist im Sommersemester ungünstig. Immerhin, der 1. Mai ist ein Dienstag. Das geht dann noch. Und dann gibt es eben auch die umgekehrte Richtung. die sogenannten leichtgewichtigen Beschreibungslogiken. Das sind also solche Beschreibungslogiken, die tatsächlich Schlussfolgerungsprobleme haben, die in Polynomialzeit lösbar sind. Also für eine Logik gewissermaßen ganz ungewöhnlich. Insbesondere haben die dann keine Negation mehr, nicht? Denn sonst ist man sofort wieder auf mindestens der Komplexität von Aussagenlogik und das ist ja schon NP-hart. Leichtgewichtige Beschreibungslogiken gibt es zwei Familien, die so ein bisschen konkurrieren. Das ist einmal etwas, das nennt sich DL-Lite. Das soll uns jetzt hier nicht so interessieren. Die Familie, die uns hier interessieren soll, ist die EL-Familie. Die EL-Familie ist also eine wirklich sehr eingeschränkte Familie von Logiken, die also relativ wenig Ausdrucksstärke mitbringt. Dafür aber eben, wie gesagt, Schlussfolgerungen in Polynomialzeit. Die ist trotzdem unheimlich wichtig, auch wenn sie so ausdrucksstark ist, weil sie sowieso vielen Ontologien, die man naiv so hinschreibt, einfach als Sprache von alleine schon unterliegt. Ja, also vieles von dem, was ich über die Welt so hinschreibe, zum Beispiel auch das eben mit dem Elefanten, der irgendwie ein Tier ist, das vier Beine und einen Rüssel hat oder sowas, ja. Das wäre so eine typische EL-Aussage. Ja, also das E steht für Existenzaussagen und das ist also eine Art Logik, die einem praktisch nur erlaubt, so Klassendiagramme zu formalisieren, wenn man so will. Ja. Die sagt also nur, jedes solche Ding hat sowas. Ja, also jeder Elefant hat einen Rüssel. Solche Dinge kann man in EL ausdrücken. Die kann man auch nur konjunktiv und nicht disjunktiv verbinden. Ist also sehr ausdrucksschwach, aber eben wie gesagt, sie unterliegt vielen wichtigen Ontologien. Allen voran, ich hoffe, ich kriege mal den Namen. Der Dame, der war früher Snomad und später war Snomad CT und mittlerweile heißt er, glaube ich, noch anders. Lassen wir das mal so stehen. Erstmal, Snomad ist die überhaupt größte Medizinontologie. Also die Standard Nomenclature of Medical Terms oder sowas. Die wird in den Ländern, die das abonniert haben, gewissermaßen, also den 8 Konsortialländern, die diesem Snomed-Verein dazugehören, wird die also zur praktisch Klassifizierung sämtlicher Diagnosen und Behandlungen, die so in Krankenhäusern und Kliniken stattfinden, verwendet, ist also in den Standard Krankenhausinformationssystemen drin und sowas. Diese Länder, das sind also zum Beispiel die Staaten oder Dänemark oder sowas, nicht allerdings Deutschland, was auch weiter den Nachteil hat, dass man also von Deutschland aus nicht ohne weiteres an das Ding rankommt. Also wir werden jetzt nicht damit rumspielen können. Aber als Beispiel für eine EL-Ontologie ist das eben schon ziemlich wichtig. Ja. Ja, nicht? Und das enthält eben genau solche Aussagen wie ein Herzinfarkt ist eine Krankheit, die das Herz betrifft und in der Herzwand angesiedelt ist und die den Patienten stark gefährdet und so weiter. Ja, das sind also alles Leute, solche Aussagen, die so rein existenziell mehr oder weniger sind. Und insofern ist EL also als Formalismus für solches Zeugs gut geeignet. Ja, und dann gucken wir uns noch an, wie man solche Algorithmen optimiert. Nicht? Das ist also nachher ein wichtiger Sport bei der ganzen Angelegenheit. Wie gesagt, die Logiken sind alle sehr komplex. Nicht? Also unter X-Prime Hard läuft also bei echten Beschreibungslogiken, außer eben hier dieser EL-Familie, eigentlich gar nichts. Und die Frage ist also, wie schafft man es trotzdem, Reasoner zu bauen, die vor den meisten Ontologien eigentlich nicht in die Knie gehen? Ich meine, man schafft es auch immer wieder, Ontologien zu bauen, die der Reasoner nicht kann, das sieht man dann schon, nicht? Aber das meiste kann er dann eben doch. Und die Frage ist, woran liegt das? Nun, das liegt eben daran, dass die Reasoner verschiedene heuristische Optimierungsstrategien implementieren. Und eine solche Strategie ist das sogenannte Global Caching, was genau das sagt, was es heißt, nämlich ich vergesse nie was. Ja, also alles, was ich mir mal an Situationen angeguckt habe, während des Versuchs gewissermaßen ein Modell für eine Spezifikation zu bauen, alles das bewahre ich auf und lösche nie was. Das ist Global Caching. Ja, das werden wir uns als Prinzip dann nochmal genauer angucken. Ja, und ja, das ist so im Groben der Überblick. Das werden wir, wie gesagt, so vermutlich gar nicht alles schaffen, aber das sind so die Dinge, die wir insgesamt so als in unserem Interessenhorizont liegend ansehen. Gut. Ja, das ist so der Überblick. Und jetzt, wie versprochen, werde ich also mal anfangen, so ein Recap, wo ich jetzt mal erinnere an eben die den meisten aus Gloin bekannte Logik erster Stufe, die Prädikatenlogik erster Stufe, genauer gesagt. Ja. Aber vorher hole ich mal was. So, also der versprochene Recap, First-Order-Logik. So, das wird jetzt ein bisschen flott gehen, nicht? Also flotter, als wir es in Gloin gemacht haben. Ich fange jetzt erstmal an, die Syntax nochmal zu definieren, nicht? Also das Ganze beruht ja auf einer sogenannten Signatur als Parameter, also was eine Formel ist, genau, hängt ab davon, welche Signatur ich festlege. Unser typischer Buchstabe für eine Signatur ist Groß Sigma. Sigma ist streng genommen ein Paar, das werde ich jetzt zum ersten und letzten Mal so schreiben, bestehend aus einer Menge Fs von Funktionssymbolen. Und einer Menge PS von Prädikatensymbolen. Und sowohl Funktions- als auch Prädikatensymbole haben jeweils eine gegebene Stelligkeit, also eine Anzahl Argumente, die sie erwarten. So, und wir werden da Kurzschreibweisen für verwenden, statt immer zu sagen, also ich habe eine Signatur Sigma gleich Fs, Ps und ich habe ein Element Groß P von Ps und dieses Element hat Arität N. Ja, werde ich also kurz schreiben, entweder das hier, ja. P-N ist in Sigma, heißt P ist ein n-stelliges Prädikatensymbol in Sigma, das heißt, es ist ein Element dieser zweiten Menge, seine Stelligkeit ist n. So, nicht? Und entsprechend klein f-n in Sigma, das ist kein schönes Elementzeichen hier, so. Klein f-n in Sigma heißt dasselbe, nur dass das dann in diesem Falle ein Funktionssymbol ist. Ja, woran unterscheide ich die beiden? Naja, die Prädikatensymbole schreibe ich groß und die Funktionssymbole schreibe ich klein. So, das ist also eine Signatur. Ich lege also fest, worüber ich reden will. Beispiele. Die Mengenlehre zum Beispiel, nicht, ist auch eine Theorie in Logik erster Stufe. Die auch auf einer Signatur basiert, die wir jetzt sehr salopp schreiben können. Naja gut, außer dass ich jetzt streng genommen sagen müsste, ob das jetzt ein Prädikaten oder ein Funktionssymbol ist, aber es müsste hoffentlich klar sein. Das ist ein Prädikatensymbol, ja, ein zweistelliges Prädikatensymbol, das Elementzeichen. Und das ist das einzige Symbol, was es in Mengenlehre gibt. Ja, das Einzige, was ich in Mengenlehre sagen kann, ist also, ob irgendwas Element von was anderem ist oder nicht. Nicht, das ist ein Beispiel. Oder Peano-Arithmetik. Gut, ist ein bisschen Spaßsache, was man genau da reinnimmt, sagen wir mal im allereinfachsten Fall besteht Peano-Arithmetik aus einer einstelligen Sukzessorfunktion und einer nullstelligen Nullfunktion, also klein z. Nullstellig heißt praktisch, es ist eine Konstante, nicht? Das ist ein Funktionssymbol, das kein Argument haben will. Nicht, das ist also eine Konstante, die ich einfach so hinschreiben kann. So, nicht, das ist also sind so zwei klassische Beispiele von Signaturen, die in klassischen First-Order-Theorien verwendet werden, eben einmal in der Mengenlehre, einmal in der Peano-Arithmetik ist die Arithmetik der natürlichen Zahl, nicht, in ihrer Axiomatisierung nach einem italienischen Logiker namens Peano. Jo, aber gut, das ist jetzt hier in beiden Fällen sind die Signaturen sehr klein. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Signatur bei Bedarf auch mal unendlich sein kann. Ja, also es ist, also, dass da nur so ganz wenig drin ist, das ist oft so, aber leider nicht immer. So, und gegeben so eine Signatur können wir jetzt unsere tatsächlichen syntaktischen Kategorien aufbauen. Das ist also einmal die der Terme, für die ich bestimmte Buchstaben verwenden wollte. Sind das dieselben wie in Kloin? Moment. Ja, sind sie. Also Terme werden durch eine Grammatik definiert. Ich verwende jetzt als Metabuchstaben so Groß E und Groß D oder sowas, also genauso wie in Gloin. Was ist ein Term? Nun, ein Term kann sein, entweder eine Variable, klein x, aus einer fest gewählten Menge groß var, also meinem Variablenvorrat, Von dem stelle ich mir vor, dass er abzählbar unendlich groß ist. Das wird jetzt keine ganz gesteigerte Rolle spielen. Aber wir nehmen eben an, dass das global fest ist. Also entweder ist ein Term eine Variable oder er ist die Anwendung eines Funktionssymbols auf eine passende Anzahl anderer Terme, die ich schon habe. Dabei muss natürlich die Stelligkeit passen, das heißt, f muss ein n-stelliges Funktionssymbol in Sigma sein und dann braucht f genau n Terme hier e1 bis en als Argumente. So, das sagt mir, was ein Term ist. Ja, Beispiel. Was sind Terme in Mengenlehre?
Ja. Und hat dann eben den Mengenoperator.
Was für ein?
Ist Element von einer anderen Variable eben, es hat eine Menge.
Ja, aber Vorsicht, dieses, also, ja, das ist ein Prädikat, nicht?
Ja, muss ich das abnehmen.
Ja, gar nicht, nicht. Also wir reden im Moment nicht über Formeln, sondern über Terme. Nicht? Und Terme in Mengenlehre müsste ich bilden gemäß dieser Grammatik. Also ein Term in Mengenlehre kann sein eine Variable, ja, ganz sicher. Also eine Variable wäre ein Term, ne? X, Y und so weiter, das wären also Terme. Ja, und um diese Klausel hier anzuwenden in der Grammatik, bräuchte ich ein Funktionssymbol. Und das Ding hier ist aber, ich sagte, ein Prädikatensymbol. Ja, ist kein Funktionssymbol. Das Elementzeichen ist ein Punkt, ist ein Prädikatensymbol. Also in der Mengenlehre gibt es keine Funktionssymbole und deswegen kommen wir hier einfach nicht weiter. Also in der Mengenlehre sind die einzigen Terme, die es gibt, die Variablen. Andere gibt es nicht. So, dagegen was wären Terme in Peano-Arithmetik? Auch noch relativ guten Überblick drüber.
Ja, da kann ich ja jetzt einfach S, also wenn ich jetzt das habe, entweder ich nehme halt S von, beliebig oft S von und dann das von Z.
Genau. Genau.
Das ist dann schon ein fertiger Term, weil Z braucht ja gar keine Variable.
Genau.
Ja. Oder ich habe halt direkt eine Variable.
Genau. Natürlich n größer gleich 0, das heißt, es kann im Zweifelsfall auch kein s geben. Ne? Nicht? Das sind die beiden Arten von Termen, die ich in Peano-Arithmetik habe. Also, das sind, also sprich, Literale, wenn man so will, ja, Zahlenkonstanten. Ja? Also nicht, dass hier, nicht jede solche Term repräsentiert ja gerade die Zahl n, also s hoch 3 von z repräsentiert die Zahl 3. Nicht? Also wenn ich hier hoch n schreibe, das meint natürlich, ja, also zum Beispiel, ja, also s hoch 3 von z ist gleich s. So läuft das, nicht? Also das, dieses hoch n hier ist natürlich kein Teil der Sprache, sondern das ist hier Metanotation dafür, dass ich n mal das s hintereinander schreibe. Also s hoch 3 von z ist eine Abkürzung für s von s von s von z. So, nicht? Und das kann eben enden, wie gesagt, am Ende in entweder diesem z, dann habe ich einfach eine Repräsentation einer Zahl, oder es kann enden in x, dann habe ich halt den n-fachen Nachfolger dieser Variable. So, das sind Terme in Peano-Arithmetik. So. Bevor ich es vergesse, doch, einen Punkt noch zu besprechen. Mir selber ist immer nicht ganz so recht, wenn der Vorlesungstermin, wenn er dann über der Mittagspause liegt, so genau in der Mitte der Mittagspause liegt, also von 11:45 bis 14:45. Also mir persönlich wäre es irgendwie lieber, wenn es entweder von 12 bis 13:30 oder von 12:30 bis 14:30 ginge. Würde das auf Gegenliebe stoßen? Also ich werfe mal einen Vorschlag in den Raum, 12 bis 13:30. Okay, einmal Abstimmung, wem würde das passen, 12 bis 13:30? Allen, okay, bestens, dann machen wir das ab jetzt so. Also. Dann ist noch nicht alles alle, wenn man in die Mensa kommt, das ist besser. So. Okay, ja, das ist also der Begriff des Terms und darauf aufbauend hat man dann einen Begriff von Formel, ne? So, als Metavariablen für Formeln nehme ich in der Grammatik wieder klein Phi, klein Psi, wie in Gloin. Und ja, was brauchen wir alles? Pfeilsum ist eine Formel. Ah, nee, brauchen wir nicht. Ha, können wir kodieren. So, also Pfeilsum ist erstmal noch keine Formel. Also ich kann eine existierende Formel negieren. Und ich kann zwei Formeln zusammenfügen. Nicht? Das ist dasselbe wie in Aussagenlogik. Gut, dann machen wir später noch eine Wiederholung. Nicht? Also das hier heißt Phi gilt nicht, das hier heißt Phi gilt und Psi gilt. Semantik genauer kommt noch. So, dann muss es irgendwas geben, erstmal, was ich zusammensetzen kann. Nicht? Das sind die sogenannten atomaren Formeln. Davon gibt es zwei Sorten. Ich kann entweder als atomare Formel hinschreiben, eine Gleichheit zwischen zwei Termen. Das ist also hier an der, die Stelle, an der die Terme hier in die Grammatik für Formeln reinkommen. Oder ich kann ein Prädikatensymbol anwenden auf N-Terme, gemäß seiner Stelligkeit natürlich. Das heißt, das hier verlangt, dass P, groß P, ein N-stelliges Prädikatensymbol in meiner Signatur ist. So, was gibt es noch? Nur noch eins, dann gibt es den Quantor. Den schreibe ich weiterhin so, hier mit expliziter Klammerung und ohne Punkt. Für alle x Phi, ja, ne, wobei natürlich wieder dieses kleine x hier eine Variable aus diesem festen Vorrat ist. Ja, nochmal zur Erinnerung, ich habe eben gleich das Pfeilsum wieder weggestrichen, ne? Wie kann ich Pfeilsum kodieren? Selbst dann, wenn die Signatur leer ist, das ist das, was es von Aussagenlogik unterscheidet. Also in Aussagenlogik haben wir Pfeilsum immer drin, weil wir es auch dann da haben wollen, wenn es zufällig gerade mal keine propositionalen Atome gibt. Aber hier kriegen wir es auf jeden Fall kodiert, nämlich
falsch war.
Nee, also dazu müssten wir es ja, also wahr haben wir ja auch nicht, ne? Also ich meine, also nicht wahr, also wahr, gut, von mir aus sagen Sie mir, wie man wahr kodiert, das ist genauso. Ja, also klar, das Problem ist gelöst, sobald wir wahr kodiert haben. Aber man kann entweder falsch direkt kodieren oder man kann wahr kodieren und es dann verleihen. Ja? Ja, aber dann müsste man ja sagen, was Phi ist. Ne? Also, Phi ist ja zunächst mal, das müsste dann ja eine Formel sein. Da muss ich wiederum eine Formel hinschreiben. Aber ja, sobald Sie mir eine Formel sagen, geht's. Aber erstmal ist ja tricky, nicht? Weil ich ja, ich habe ja keinen so richtig atomaren, naja doch, ich habe einen atomaren Fall, aber. Also x ist gleich x, genau, und das kodiert mir natürlich wahr, nicht? Oder wenn ich keine Lust habe, dass das von x abhängt irgendwie, dann kann ich noch ein Allquanto davor schreiben, ne? Für alle x, x ist gleich x. Nicht? Das ist eine Formel, die kann ich auch ohne Signatur einfach so hinschreiben und die kodiert mir natürlich immer wahr. Nicht? Also das kann ich einfach jetzt definieren, dass das wahr ist und dann ist eben die Negation davon ist dann falsch. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich kann falsch direkt kodieren als für, was weiß ich, für alle x, x ungleich x oder sowas. Ja, gibt es beliebig viele Möglichkeiten. So, nicht? Das heißt also, ja, hier haben wir also mal das erste Beispiel einer Formel. Wie gesagt, Formeln dieser beiden Bauarten heißen atomar, also das gibt es in Mengenlehre für atomare Formeln.
Ja? X Element Y.
Genau. Na, alle atomaren Formeln in klassischer Mengenlehre sehen so aus. Ja, also andere gibt es nicht. Gut, es kann mal vorkommen, dass hier dieselbe Variable ist. Ja, also x Element x wäre auch schon eine Formel. Gut, also x Element x würde der richtig klassischen Axiomatisierung der Mengenlehre natürlich widersprechen, die nämlich ein Fundierungsaxiom enthält, das mehr oder weniger sagt, dass es keine unendlichen Ketten mit diesem Elementzeichen geben darf. Und wenn x Element sich selbst ist, dann wäre das natürlich eine solche. Aber im Prinzip, also syntaktisch eine Formel ist es zunächst mal. Nicht? Also, und was anderes kann ich nicht machen. Nicht? Das ist mein einziges Prädikatensymbol. Falsch. Das kann ich machen, oder? Das ist ein zweiter Typ von Formel. Atomare Formel. Ja? Ja, genau. Nicht Gleichheit kann ich auch noch machen. Ne? Also ich habe ja diese beiden Typen von atomaren Formeln. Die kann ich natürlich auch beide verwenden. Und die Terme, die ich da rein einsetzen kann, sind natürlich aber immer nur Variablen. So, nicht? Dagegen was sind atomare Gleichungen in Prädikaten, in Peano-Arithmetik? Oder atomare Formeln in Peano-Arithmetik. So, jetzt habe ich die Signatur aus dem Bild fahren lassen. Da steht sie noch. Genau, nicht? Das ist also das soll nicht geteilt heißen, sondern das heißt, das sind die beiden Möglichkeiten. Nicht? Also ich habe, muss natürlich nicht das gleiche sein. Ich habe s hoch n von entweder Variable oder der 0, 0. Ist gleich s hoch irgendwie eine womöglich andere Zahl m, also irgendwie verschiedene Anzahlen vorkommen von s oder auch gleich viele angewendet auf wiederum entweder Variable oder z. Das sind die einzigen atomaren Formeln, die ich habe, denn das stimmt jetzt tatsächlich, denn in Peano-Arithmetik habe ich keine Prädikatensymbole. Also ist dieser zweite Fall hier, der fällt schlicht und einfach weg. So, das sind atomare Formeln und dann kann ich die zusammensetzen. Nicht? Also zum Beispiel das Extensionalitätsaxiom der Mengenlehre, nicht? Das wäre dieses hier. Für alle Mengen x und y, und ich führe hier gleich mal on the fly eine abkürzende Schreibweise ein, die wir aus Leuen auch kennen. Nicht? Also ich kann ein Quanto auf mehrere Variablen anwenden und meine dann, dass beide allquantifiziert sind. Also es ist Abkürzung dafür, dass hier noch ein Allquanto steht. So, für alle xy gilt, so, was heißt Extensionalität? Extensionalität heißt, zwei Mengen sind dann gleich, wenn sie die gleichen Elemente enthalten. So, wie schreiben wir das? Ich muss jetzt schreiben, dass x und y die gleichen Elemente enthalten. Also für alle z gilt, gut, hier kommt ein nicht deklariertes Symbol. Ja, ich erinnere daran die Junktoren, die wir kennen und lieben, aber die hier nicht vorkommen. Ja, also sowas wie Disjunktion, Implikation und so, die können wir in offensichtlicher Weise definieren aus diesen beiden Basisjunktoren, hier Negation und Konjunktion. So, nicht? Das hier ist also diese Bi-Implikation. Z ist in x genau dann, wenn z ist in y. Das hier, diese Formel, die besagt, x und y haben dieselben Elemente. Ja? Für jedes z gilt, es ist in x genau dann, wenn es in y ist. So, und wenn das so ist, dann ist x gleich y. So, das hier ist also das Extensionalitätsaxiom der Mengenlehre. So, nicht? Das wäre also ein Beispiel einer Formel, die wir hier bilden können. Oder Nummer ein Axiom noch der Peano-Arithmetik wäre dieses hier. Das sagt, keine zwei verschiedenen Zahlen haben den gleichen Nachfolger. Oder andersrum gesagt, Zahlen, die den gleichen Nachfolger haben, sind selbst schon gleich. Das heißt, für alle x und y gilt, wenn s von x gleich s von y ist, dann folgt x ist gleich y. Das ist eins der Peano-Axiome. Gut. Ja, soweit haben wir jetzt also die Syntax halbwegs im Kasten. Ja, also wir wissen, was wir hinschreiben können. Jetzt, wir sind jetzt gnadenlos, jetzt mache ich die Semantik auch noch hinterher. So, und wenn ich die Semantik habe, dann ist für heute mal Schicht im Schacht. Und wir machen dann am Donnerstag nochmal extensiv Beispiele, also die wir uns selber ausdenken. Das heißt, wir schreiben mal ein paar Dinge, die man über die Welt so wissen will, in Logik erster Stufe auch tatsächlich mal hin. So, also jetzt fehlt noch die Semantik. So, die Definition der Semantik einer Logik, fast jeglicher Logik, folgt so gut wie immer demselben Schema. Und zwar, besteht sie erstens aus einem Modellbegriff, also ich muss sagen, was ist ein Modell? Über welche Strukturen rede ich überhaupt? Also worüber sagen meine Formeln eigentlich was aus? Und außerdem gebe ich an eine Erfülltheitsrelation. Die schreibe ich mit einem senkrechten Balken und zwei Querbalken. Und sie verbindet mir immer ein Modell und eine Formel. Also sowas liest sich M erfüllt Phi. Nicht? Und wie gesagt, das hier ist ein Modell und das hier ist eine Formel. So. Gut, bei Logik erster Stufe ist es nun noch einen Schlag komplizierter in dem Sinne, dass man diesen Modellbegriff nochmal wieder auseinander nimmt, und das wird auch ein Feature sein, was uns begleitet. Das also ist einmal so, dass die Modellbegriffe so in einen festen und einen variablen Anteil gewissermaßen unterteilt sind. Wobei fest heißt, andersrum, variabel ist der Anteil, der sich während der Auswertung einer Formel ändern kann. Und fest ist eben der, der während der gesamten rekursiven Definition fest bleibt. Das heißt also hier bei Logik erster Stufe kommt hier als variabler Anteil noch so eine sogenannte Umgebung dazu. Und diese Umgebung, die ändert sich gegebenenfalls während der Auswertung der Formel. Das machen wir gleich auch im Detail. So, was da dabei also wichtig ist, im Kopf zu behalten, ist, anders, also entgegen landläufigen Sprachgebrauch, ist eine Formel, die ich so hinschreibe, zunächst mal weder wahr noch falsch. Das kann ich von ihr gar nicht sagen. Sie ist erst dann wahr oder falsch, wenn ich ein Modell angebe, über dem sie eben erfüllt oder auch nicht erfüllt ist. Sie kann natürlich dann semantische Eigenschaften haben, sie kann zum Beispiel gültig sein. Ja? Also es kann sein, dass eine Formel so gebaut ist, dass egal wie ich das Modell wähle, sie immer erfüllt ist. Ja, dann sage ich aber nicht, die Formel ist wahr, das ist keine Sprechweise, die der Logiker verwendet, sondern dann sage ich eben, die Formel ist gültig. Hier haben wir ein Beispiel einer gültigen Formel. Ja, diese Formel wird sich zeigen, ist immer erfüllt, egal wie ich das Modell wähle. Ja? Gut, ist irgendwie klar. So, und jetzt müssen wir also praktisch diesen Modellbegriff angeben und wir müssen die Erfülltheitsrelation definieren. So, reden wir also davon, was ein Modell ist. Auch was ein Modell ist, also nicht nur was eine Formel ist, sondern auch was ein Modell ist, hängt ab von der Signatur. So ein Ding heißt also vollständig ein Sigma-Modell. Typischer Buchstabe ist dann hier so ein deutsches M oder wenn es sein muss, auch mal ein deutsches N. So, ein solches Modell. So, das besteht jetzt aus verschiedenen Dingen. So, wohlgemerkt, also wichtig ist da vorne dieses, deswegen habe ich es nachträglich nochmal hingeschrieben, obwohl ich eigentlich Telegram-Stil nehmen wollte. Wichtig ist der Artikel. Ja, ein Sigma-Modell ist etwas, was aus den folgenden Zutaten besteht. Es gibt aber im Allgemeinen ganz, ganz viele davon. So, so ein Sigma-Modell besteht. Zunächst mal aus einem Grundbereich, dieser Grundbereich ist irgendeine Menge, insbesondere kann die beliebig groß sein, beliebig unendlich, bösartig, überabzählbar, sonst was, aus einer Menge, die schreiben wir mit demselben Buchstaben, aber auf normal Lateinisch. So, also nicht, das ist ein Sigma-Modell. Deutsch M besteht also aus einem Grundbereich, das ist eine Menge lateinisch M. Dann. Ich muss jetzt meine Signatur tatsächlich interpretieren. Also der Grundbereich, der sagt mir, was gibt es so in der Welt. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Theorie habe, die über Zahlen redet, ja, dann sind die Elemente des Grundbereichs halt die Zahlen. Wenn ich eine Theorie habt, über Mengen redet, dann sind die grundbereitenden Elemente des Grundbereichs das, was ich mir so als Mengen vorstelle. Ja? Wenn ich eine Theorie habe, die über Verwandtschaftsgrade redet, dann stelle ich mir die Elemente meines Grundbereichs als Personen vor. So, und die Signatur, das Groß-Sigma, das gibt mir ja einmal Eigenschaften, die diese Bewohner des Grundbereichs haben können. Zum Beispiel Person A kann der Vater von Person B sein oder sowas. Und zum anderen Operationen auf dem Grundbereich, die mir also Individuen in andere Individuen transformieren, eben in Gestalt dieser Funktionssymbole. So, das muss ich also entsprechend als Daten diesen Symbolen zuordnen. Also, einmal für Funktionssymbole, wann immer ich ein n-stelliges Funktionssymbol klein f in Sigma habe, dann habe ich dazu eine Abbildung, die schreibe ich, indem ich erstens das Modell nochmal angebe, dann zweitens so eine Semantikklammern verwende, Backslash LL Bracket oder Backslash RR Bracket in LaTeX, wenn man die entsprechenden Packages geladen hat. So, und die geht dann von m hoch n nach m. Ja, also, die, sprich, das ist eine n-stellige Funktion auf diesem Grundbereich, entsprechend der syntaktisch verdrahteten Stelligkeit meines Symbols. Und wann immer ich ein n-stelliges Prädikatensymbol in Sigma habe, ja, wird das eben durch ein n-stelliges Prädikat auf dem Grundbereich interpretiert. So ein Prädikat schreibe ich einfach als eine Menge, ja, also eine Menge von Dingen, die es halt erfüllen. Naja, wenn das ein n-stelliges Prädikat ist, dann ist dieses etwas, was das Prädikat erfüllt, besteht dann aus n Individuen. Ja, also zum Beispiel wenn P jetzt so ein Vaterschaftsprädikat ist, dann brauche ich immer zwei Leute, um zu sagen, ob nun wirklich die eine Person Vater von der anderen ist oder nicht. So, das heißt, ich schreibe das wieder auf dieselbe Art, jetzt natürlich mit groß P statt mit klein f. Und dieses Ding ist eine Teilmenge schlicht und einfach von m hoch n. Sprich, eine Menge von n-Tupeln über dem Grundbereich. So, machen wir wieder Beispiele. Also, wie sieht das aus in Mengenlehre? Also in ein Modell der Mengenlehre besteht aus wiederum einer Menge. Man sieht, wie sich das in den Schwanz beißt. Ja? Stelle mir vor, ich hätte eine Metamenge. Ja, also es befinden sich keine Philosophen im Saal, hoffe ich. Ja? Also ich stelle mir vor, ich hätte so eine Art naive Metamengenlehre, ja, in der ich nichts allzu Böses machen darf. Ja? Also ich darf darüber reden, was eine Metamenge ist, und ich darf vielleicht so anderthalb nicht so schlimme Konstruktionen mit ihnen durchführen. Aber ich würde jetzt mich nicht trauen, irgendwie zu sagen, in der Metamengenlehre gibt es irgendwie nicht messbare Kardinalzahlen oder ähnliche Schlimmerhaftigkeiten. Und in dieser Metamengenlehre, ja, da definiere ich jetzt die Semantik meiner richtigen Mengenlehre. So. Das wird übrigens tatsächlich noch gemacht, dass man dann innerhalb eines Modells der Mengenlehre, das man sich gegeben vorstellt, wiederum ein weiteres Modell konstruiert, indem man plötzlich die Mengen, das Mengenuniversum, das man so als gegeben annimmt, als das Meta-Universum ansieht, gewissermaßen. Das kann man also beliebig schachteln, das wird auch tatsächlich gemacht. Innere Modelle heißt sowas dann. Also, wir nehmen einfach her eine Menge, aber jetzt eben eine Meta-Menge M. Naja, und das Einzige, was wir zu interpretieren haben, ist ja das Elementsymbol. Und das Elementsymbol ist dann einfach eine binäre Relation auf dieser Menge, sprich eine Teilmenge von m Quadrat oder eben m Kreuz m. Und in Peano-Arithmetik stellt sich das ähnlich einfach dar. Da besteht ein Modell, ein Sigma-Modell aus erstens einer Menge M, zweitens einer Interpretation für meine Null. Die ist jetzt eine nullstellige Funktion, also sprich jetzt unter anderthalb notationsmäßigen Umsetzungen ist sie schlicht und einfach ein Element des Grundbereichs. Nicht? Also das ist einfach ein Element von M. Und die Successor-Funktion, die wird immer eine einstellige Funktion auf dem Grundbereich. Das ist also einfach eine Funktion von M nach M. Zum Beispiel könnte man nehmen, m gleich die natürlichen Zahlen. Interpretation von z tatsächlich die 0 und Interpretation von s, nun das muss ja eine Funktion sein, das heißt, da muss ich sagen, was passiert, wenn ich das auf eine Zahl n anwende, dann kommt n plus 1 raus. Aber wie gesagt, das ist nur eins von ganz vielen möglichen Beispielen. Nicht? Also ein weiteres Modell wäre zum Beispiel das, was nur aus der Null besteht. Das habe ich deswegen genommen, weil ich mir dann sparen kann, hinzuschreiben, was die Interpretation der anderen Symbole ist. Nicht? Also es kann beliebig sowohl beliebig unsinnig werden wie dieses hier, als auch beliebig kompliziert. Ich könnte sagen, ich nehme als, keine Ahnung, Grundbereich die komplexen Zahlen und behalte irgendwie die Interpretation von Z und S bei oder sowas. Ja. Es wären alles noch Sigma-Modelle für dieses Sigma, würde dann natürlich die Axiomatisierung nicht mehr erfüllen. Das ist was anderes, nicht? Aber ich rede im Moment nur von Modellen der Signatur. Die Theorie habe ich ja noch gar nicht angegeben. So, das ist also der Begriff des Modells und dann habe ich noch eher angekündigt, dass es noch diesen Begriff der Umgebung gibt. Also eine Umgebung das ist eine bestimmte Sorte Abbildung, wie gesagt, mit typischen Buchstaben Eta. Und die geht von meiner festgewählten Variablenmenge in den Grundbereich meines Modells. Gut, was eine Umgebung ist, hängt also streng genommen gerade vom gewählten Modell ab. Aber da jede Umgebung immer nur bei festem Modell auftaucht, also sich während der Auswertung der Formel nur die Umgebung ändert und nicht das Modell, nehme ich das in die Nomenklatur nicht mit auf. Also eine Umgebung ist schlicht und einfach eine Abbildung, die mir zu jeder Variablen sagt, welches Element des Grundbereichs denotiert die denn. Nicht? Denn klar, nicht, um zu sagen, ob irgendwie so eine Gleichung hier x gleich s von y, ob die nun im Modell jetzt erfüllt ist oder nicht, das kann ich ja zunächst mal gar nicht sagen, weil mir das Modell nicht sagt, was x und y sind. Nicht, um zu sagen, ob das jetzt gilt oder nicht, muss ich wissen, welche Zahlen zum Beispiel jetzt diese Variablen denotieren und dazu brauche ich die Umgebung. So, und mit dem Begriff Mit dem Begriff definieren wir jetzt Erfülltheit. Und zwar rekursiv, durch Rekursion über die Formelstruktur. Nicht? Das heißt immer, wir nehmen an, für die Bestandteile einer Formel wäre das schon definiert, was Erfülltheit heißt, und definieren ist dann für die zusammengesetzte Form. Also, wir fangen mal an. Nein. Okay, da wird gleich noch der Begriff des Terms auftauchen, nicht? Denn einige, die atomaren Formeln, die enthalten ja Terme. Das heißt, ich muss gleich noch hinterher klappen lassen, was Termauswertung ist. Also, Erfülltheit. So, dazu müsste ich mich jetzt an der Grammatik entlanghangeln, die habe ich aber jetzt gerade weggewischt. Ich glaube, die erste Alternative der Grammatik war Negation. Ne? Also wann erfüllt M, achso, das Eta habe ich vergessen. Also wann erfüllen M und Eta die Formeln nicht Phi? Nun, genau dann, wenn M und Eta die Formel Phi gerade nicht erfüllen. So, und ich nehme per Rekursion an, dass ich das für Phi schon definiert habe, was das heißt. Entsprechend für Konjunktion Phi und Psi. Nun, das ist per Definition dann der Fall, wenn M und Eta eben Phi erfüllen und außerdem M und Eta auch Psi erfüllen. Wiederum, ja, also ich erkläre das Objekt und, also diesen Haken hier, den erkläre ich hier durch ein Meta und, von dem ich irgendwie annehme, dass man schon weiß, was das irgendwie bedeutet. Auch philosophisch weniger als sauber, aber was soll's. So, dann. Dann kommen atomare Formeln. Nicht? Wie gesagt, das ist jetzt die Stelle, wo gleich Terme eine Rolle spielen. Nicht? Zunächst mal Gleichungen, E gleich D. Nun, um zu wissen, ob E gleich D ist, muss ich halt E und D, also Terme, die irgendwie zusammengesetzt sind, im Modell ausrechnen und gucken, ob das, was rauskommt, gleich ist. Nicht? Dazu führe ich entsprechende Notation ein. Ich verwende einfach weiter diese Semantikklammern, die wende ich jetzt auch mal an auf zusammengesetzte Terme. Nun, Terme können ja Variablen enthalten und deswegen wird der Wert eines Terms immer von der Umgebung abhängen. Die schreibe ich dann dahinter. So, nicht? Also wie gesagt, was diese Schreibweise formal heißt, das kommt gleich noch. Jedenfalls muss da auf beiden Seiten natürlich das Gleiche rauskommen. So, dann nochmal Prädikatenanwendung. P angewendet auf E1 bis EN, natürlich gemäß der Stelligkeit. Gut, da muss ich eben zunächst mal gucken, nicht, was kommt raus, wenn ich diese ganzen Terme ausrechne. Also ich muss bilden M von E1 Eta bis M von EN Eta, das ist also so ein N-Tupel jetzt, und von dem kann ich ja prüfen, ob es in der Interpretation von P liegt, denn P, die Interpretation von P ist ja eine Menge von genau solchen N-Tupeln. So, und bleibt noch der Fall für den Quantor. Nicht? Wann erfüllt M, Eta für alle x Phi? So, das ist jetzt die Stelle, an der sich die Umgebung ändert. Ja, ich habe hier in Eta Werte für alle möglichen Variablen. Das Phi kann ja weitere Variablen erwähnen außer dem x. Ja, also zum Beispiel y oder sowas. So, dann steht hier der Wert von y in dem Eta und der bleibt natürlich auch jetzt fest. So, dagegen, das Eta gibt jetzt per Definition zwar einen Wert für x an, Aber der interessiert uns überhaupt nicht, weil wir ja hier sagen wollen, dass irgendetwas für alle x gilt. Das heißt, wir lassen einfach alle möglichen Werte von x durchrattern und gucken, dass es jedes Mal klappt. Überschreiben also den vorigen Wert. So, das heißt, das hier gilt per Definition genau dann, wenn m und eta jetzt aber abgeändert mit x auf irgendeinen, so dass x irgendeinen Wert n bekommt, also ich die Schreibweise definiere ich gleich noch formal, wenn das phi erfüllt und das Ganze für alle möglichen Werte klein m aus groß m, also für alle Elemente des Grundbereichs. So, jetzt schieben wir noch eben die fehlenden Definitionen nach. Nicht? Dieses hier, also Abändern einer Umgebung, gut, das definiere ich in der offensichtlichen Weise. Ja? Also ich ändere einfach eta an der Stelle x auf m ab und alles andere lasse ich unverändert. Das heißt, naja gut, was muss ich sagen? Ich muss sagen, das soll ja wieder eine Umgebung sein. Ich muss also sagen, was macht die mit irgendeiner Variablen, sagen wir v. So, nicht? Das ist also gleich gerade genau m, wenn v zufällig gerade meine abgeänderte Variable x ist. Und ansonsten ändert sich nichts. Wenn v also ungleich x ist, soll sein Wert gleich bleiben. Das heißt, da kommt raus eta von v. So, das ist jetzt eine Schreibweise, die ich für Abbildungen insgesamt verwende. Ja? Also nicht das hier, wenn hier eine Abbildung steht und hier dieses mit dem Maps to, also dann heißt das immer, ich ändere die Abbildung an der Stelle, die hier steht, auf den Wert ab. In genau dieser Weise. So. Und ich muss noch sagen, was das hier bedeutet, nicht? Was also Termauswertung ist. Nun, das ist straightforward. Das ist jetzt wieder Rekursion über die Grammatik für Terme. Gut, was konnte ein Term sein? Ein Term konnte sein eine Variable. Ja, dann habe ich ein leichtes Leben, denn meine Umgebung sagt mir ja für jede Variable, was für einen Wert sie hat. Nicht? Das ist also einfach eta von x. Und der andere Fall in der Grammatik ist so ein zusammengesetzter Term, ein Funktionssymbol f angewendet auf Terme e1 bis en. Gut, und das eben, wie gesagt, ausgewertet in Umgebung eta. Was muss ich da machen? Nun, zunächst mal muss ich natürlich diese ganzen Argumente ausrechnen. Ja, wenn das f plus ist und hier steht einmal x plus 3 und hier steht y plus 7 oder so, dann würde ich also erst ausrechnen, was x plus 3 ist, dann was y plus 7 ist und anschließend würde ich sie addieren. Ja? So, genau das machen wir jetzt. Wir bilden also das Argumenttupel m von e1 eta bis m von en eta und auf dieser jetzt ausgerechneten Argumente wenden wir an unsere Interpretation von dem f, also dieses hier, m von f. So. Okay, uff. Das ist die Definition der Semantik, aber das war sie auch. Ja, also schon kompliziert, aber passt auf zwei Tafeln. Okay, da würde ich jetzt heute erstmal Strich ziehen. Also klar, das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Sicher, das machen wir eben ab Donnerstag genauer. Also insbesondere, wie gesagt, schreiben wir endlich mal ein paar Formeln selber hin. Sind noch Fragen?